Die Big Show 136 auf Sportradio 360. Eine volle Tüte an Themen haben wir heute alles reingepackt. Doping, Handball, Tennis, Wintersport. Vorgestellt von mir, Johannes Knut, und im Studio ebenfalls natürlich euer Producer Jens Huber.
Euer Producer bin ich schon. Naja, gut, egal.
Ihr unser,
ich bin auf jeden Fall hier. Du sagst es, Johannes, wir beginnen ein bisschen kritisch, wie es halt unser Anspruch ist, und auch natürlich
nur ein bisschen,
dann auch mit deinem lieben Kollegen Thomas Hahn hinten raus, wenn es um den Wintersport geht. Das soll sein, wir haben die Chefin der Vorstandsvorsitzende der NADA Deutschland, Frau Dr. Andrea Gotzmann.
Hoher Besuch
gleich zu Gast, da wird es um das heikle Thema gehen.
Und wir werden natürlich auch noch weitere verborgene Talente der NADA-Vorsitzenden lüften, alles das natürlich. Und ich habe auch übrigens gesehen, da wir ja auch vom Tennis reden, im Garten bei dir schon das Netz aufgebaut für die Oberwiesenfeld Open wahrscheinlich.
Die Oberwiesenfeld Open, die allerdings auf Erde stattfinden müssen, ja, weil mein Sohn draußen mit seinen Freunden immer kickt bei nicht geeignetem Untergrund und unser Rasen, unser einstmaliger Rasen jetzt wirklich nur mehr die blanke Erde ist. Es wird natürlich auch um American Sports gehen und wir werden, das darf ich schon ankündigen, vielleicht hinten draußen ein Wort zu Alex Rodriguez verlieren.
Ganz kurz, wir haben ja sämtliche Sportradio 360 finanzielle Mittel aufgewendet, um drauf zu setzen, ob er die 800 Home Runs schafft oder nicht.
Die Mittel können wir abschreiben, glaube ich.
Ich glaube, dass beim Almdudler wird demnächst gekürzt.
Genau, außerordentlich. Aber jetzt geht's los mit der Big Show 136.
Doping im Fußball, dieses stiefmütterliche Thema, hat gestern Abend wieder einen kleinen Aufhänger erhalten. Ein positiver Dopingfall geisterte durch den Nachrichtenwald, und wir wollen das hier auf Sportradio 360 in der Big Show zum Anlass nehmen, dieses Thema mal wieder aufzugreifen, und haben uns dafür eine volle Besetzung eingeladen. In der Leitung begrüße ich Jonathan Sachse, freier Journalist unter anderem für Zeit Online und Spiegel Online. Hallo Jonathan.
Hallo, ich grüße in die Runde.
Genau, dort befinden sich außerdem Jörg Jaksche, ehemaliger Radprofi, uns zugeschaltet aus Österreich. Jörg, hallo.
Ja, hallo. Guten Morgen.
Und ebenfalls dabei Frau Dr. Gotzmann von der NADA, die Vorstandsvorsitzende der NADA und elffache deutsche Meisterin im Basketball.
Ja, guten Tag und herzliche Grüße aus Bonn.
Wir wollen natürlich dann jetzt weniger über Basketball, sondern über Fußball sprechen. Jonathan, gestern der Fall von François Marc vom 1. FC Saarbrücken wurde erwischt mit einer Cortisonsubstanz, es ist noch nicht so richtig bestätigt oder so halb bestätigt, der Fußballclub hat das der ARD bestätigt. Es hieß gleich gut, wahrscheinlich irgendein Meldefehler, man hat so für alles eine Erklärung. Wie beurteilst du diesen Fall auch im größeren Kontext von Dopingfällen, die es in letzter Zeit gab im Fußball?
Ja, also ich glaube, man muss vorsichtig sein. Wir dürfen es noch nicht Dopingfall nennen, sondern erstmal zwei. Es gab eine positive A- und B-Probe.
Eine positive Dopingprobe.
Also, genau. Und ob es dann ein Fall wird, das entscheidet ja letztendlich der DFB. Wenn sie am Montag, wenn ich richtig informiert bin, dann über Tagen. Ich kann zu dem speziellen Fall jetzt nicht viel sagen, weil da habe ich jetzt auch nur mitgelesen. Ich habe mir nur grundsätzlich jetzt kurz mal ein paar Sachen angeschaut, die man einfach nachlesen kann. Also Dopingfall beim Spiel, also Wettbewerbskontrolle ist erstmal interessant, wo die genau genommen wurde. Und Urinprobe, Cortisonsubstanz, und der Verein spricht scheinbar davon, dass es nur ein Meldevergehen ist. Also da geht es dann darum, ob die Substanz ob es eine Ausnahmegenehmigung gab und die Substanz im Meldebogen aufgetaucht ist beim Dopingkontrollarzt beim Wettbewerb und solche Sachen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie der DFB dann darüber entscheidet, über die Sanktionen.
Nun arbeiten ja DFB, DFL und NADA bei diesen Dopingproben zusammen. Teilweise führt der DFB auch eigene Kontrollen durch, Frau Gotzmann. Der DFB rühmt sich ja immer gerne dafür, dass er das zweitbeste Dopingsystem im Fußball, Anti-Doping-System im Fußball nach Italien hat. Ist das denn jetzt so ein Beispiel, wo der Fußball sagen kann, na gut, das System funktioniert doch, wir erwischen Leute, ist doch alles wunderbar?
Ja, da muss man erstmal ein bisschen differenzieren, und zwar geht es hier um die Substanz Cortisol oder ein Cortisolabkömmling, die Gruppe der Corticosteroide, und das sind Substanzen, die sind nur im Wettkampf verboten, die sind nicht in der Trainingsphase verboten, und es gibt natürlich auch pharmazeutische Substanzen, die sind wichtig, um verletzte Athleten auch zu behandeln, und von daher hat man dann vom Reglement her die Verbotsliste der WADA auch Ausnahmegenehmigungen gestattet, wo man therapeutische Anträge stellen kann. Das musste man jetzt klären, ob das in diesem Falle hier stattgefunden hat. Das wird aber dann entsprechend bei der Anhörung beim DFB in entsprechenden Kommissionen stattfinden, dass man diesen Fall einordnen kann. Cortisol gehört zu den sogenannten spezifizierten Substanzen, wo man dann auch nochmal, was das Strafmaß angeht, differenziert zu anderen Substanzen, wie zum Beispiel anabolen Steroiden, Wachstumshormon oder EPO. Da differenziert man schon ganz klar. Aber das ist jetzt Aufgabe der Kommission beim DFB.
Stichwort DFB und Verband, Jörg, um dich mal mit dazu zu holen. Du hattest ja nun, hast ja als Kronzeug im Radsport auch ausgesagt und sich lange mit diesem, mit Doping im Radsport auseinandergesetzt und auch festgehalten, dass die Verbände eigentlich kaum Interesse haben, dort Aufklärungsarbeit zu betreiben. Wie siehst du denn die Rolle der Verbände im Fußball?
Also wie? Ja, es geht ja, also ich mache immer den Unterschied zwischen einem skandalfreien Sport und einem dopingfreien Sport und ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Verbände eher für einen skandalfreien Sport, der keineswegs ein dopingfreier Sport ist, eintritt. Also ich habe das nur damals bei der UCI eben mitbekommen. Da ging es darum, sozusagen das ganze Businessmodell des Radsports nicht durch den Doping dann noch zerstören zu lassen. Und das ist, glaube ich, gerade der falsche Ansatz. Und im Fußball, soweit ich habe da mal Statistiken gelesen, es sind schon die meisten Kontrollen, die, glaube ich, im Fußball stattfinden und da wird auch das meiste Geld ausgegeben. Aber trotzdem denke ich auch, dass der DFB da wahrscheinlich ein bisschen nachhelfen könnte und zum Beispiel so Sachen machen könnte, wie es in anderen Sportarten gibt, nämlich einen biologischen Passport, der da auch zum Beispiel Bluttransfusionen und so weiter zum nicht direkt nachweisen könnte, aber mit einem indirekten Nachweis man den Leuten auf die Schliche kommen könnte. Aber es gibt ja dann immer im Fußball diese Aussage, Doping schießt keine Tore, und das stimmt eben genauso nicht, denn auch Fußball ist, glaube ich, eine sehr körperbetonte Sportart, und wer in der 90. Minute noch die zweite Luft hat, um doch etwas schneller zu sprinten, der wird auch erfolgreich sein. Also es wird natürlich immer ein bisschen verniedlicht gerade, und es wird gesagt, naja, Fußball, da wird ja ein bisschen hin und her geschoben, der Ball, und es kommt eher auf Technik und Taktik drauf an. Das ist, glaube ich, ein bisschen Augenwischerei dann.
Ralf Rangnick hat ja mal gesagt, glaube ich, noch vor unserer Zeit so ungefähr als Trainer in Ulm, gibt mir 10 Langstreckenläufer und einen Monat Zeit und ich mache euch eine perfekte Mannschaft mit perfektem Gegenpressing. Wenn man sich mal so heute das Spiel anschaut, das kommt ja dieser Vorstellung schon relativ nah, Jörg. Jonathan, in welcher Phase würde denn Doping für einen Fußballspieler Sinn machen?
Ach, da gibt's, glaube ich, ganz verschiedene Phasen. Es gibt ja sehr viele Variablen, die man beeinflussen kann im Fußball. Ich finde, das ist ja aus meiner Sicht gerade ein Argument, dass Doping sich lohnen würde im Fußball, da es mal mehrere Faktoren gibt und nicht so ganz einseitige Faktoren, wie im Radsport, wo es offensichtlich darum geht, den Berg hochbauen zu können. Klar, gibt's ganz unterschiedliche Phasen. Also es gibt die klassischen Verletzungsphasen, die in jeder Sportart hast, wo auch immer drüber geredet wird. Jens Lehmann hat es, glaube ich, zuletzt gefordert, dass man dadurch auch Doping-Unterstützung freigeben sollte. Dann aber im Spiel, also wenn du konditionell besser bist, liegt es ja auf der Hand, dass du da dir einen Vorteil durch verschaffst. Und dann werden noch wieder andere Sachen dadurch beeinflusst. Wenn du konditionell fitter bist, bist du auch in dem Moment dann technisch sauberer. Also dann spielst du mal den Pass einfach noch besser in der 90. Minute, wie es Jörg Gerksteller auch gerade schon angedeutet hat. Aber auch Kraft spielt eine Rolle. Also gerade bei jüngeren Profis, die vielleicht technisch schon wirklich mit den Großen mithalten können, dann in den Profikader rücken, die haben normalerweise noch nicht die Kraft am Anfang. Und wenn man denen einen Leistungsschub geben kann in der Anfangszeit, dass sie nicht irgendwie 2-3 Jahre brauchen, um das Niveau zu erreichen, sondern von Anfang an schon die Zweikämpfe auf Augenhöhe gestalten können, dann ist das natürlich auch ein Faktor, der sich lohnt zu beeinflussen.
Ja, gibt es da Ergänzungen oder noch gegenseitige Meinungen?
Ende der 90er Jahre mit Juventus Turin passiert ist und mit dem damaligen Mannschaftsarzt Agricola, da ist es eigentlich ganz gut dokumentiert, dass eben Doping schon eine große Rolle im Fußball spielt. Das wurde, glaube ich, sogar, dass Agricola da verurteilt worden ist. Und da mussten eben sämtliche Fußballspieler dann eben vor Gericht aussagen. Und das hat schon zumindest aus der Zeit ein ganz gutes Sittenbild auch im Fußball gezeichnet, dass eben EPO selbst im verletzten Spielern sogar im Krankenhaus gegeben wurde, damit diese hier dann, wenn sie zurückkommen, gleich auf einem höheren Niveau wieder sozusagen anfangen können. Also das war damals aktuell, und ich denke auch, dass es in der heutigen Zeit nicht weniger aktuell sein sollte. Und ich bin in meiner Zeit, als ich 2006 vom BKA besagt worden bin, 2007 nach meinem Geständnis, haben mich die Leute vom BKA gefragt, waren Sie 2006 mal in Frankfurt bei Fuentes für eine Bluttransfusion? Und da habe ich gedacht, 2006? Nee, warum? Und dann bin ich ewig nicht draufgekommen, weil natürlich keine Tour de France-Etappe in Frankfurt oder in Deutschland war. Also es war kein wichtiges Rennen in Deutschland. Dann bin ich draufgekommen, logisch, 2006 Fußball-WM in Deutschland. Ja, und da hat scheinbar das BKA dann eben Spuren von Fuentes nach Deutschland verfolgt im Jahr 2006. Und ich denke, das ist schon irgendwie auch ein Zeichen, dass da etwas passiert in der Richtung. Also zu sagen, Fußball ist frei von irgendwelcher Sünde, das wäre, glaube ich, töricht. Ja.
Eine steile These. Nun tut ja der DFB, der DFL und NADA arbeiten ja zusammen, Frau Gotzmann. Die Frage ist, wie effektiv, und können Sie mal so Ihren Eindruck schildern davon, wie diese Zusammenarbeit mit dem DFB läuft? Ist das mit den, also die NADA darf jetzt auch mittlerweile, korrigieren Sie mich, Blutkontrollen durchführen, Wettkampfkontrollen, ist das ausreichend? Gibt es da Verbesserungspotenzial?
Ja, also eins muss man natürlich sagen, wir haben jetzt gerade eben was von den 90er Jahren gehört. Mhm. Man muss also schon sehen, dass also hier eine stetige Fortentwicklung in der Anti-Doping-Arbeit stattgefunden hat. Zum einen durch Gründung der WADA, der Welt-Anti-Doping-Agentur, aber auch die NADA existiert jetzt seit 11 Jahren, dass man also hier doch immer wieder stetig und klares Bekenntnis gegen Doping hier ausgesprochen hat. Und auch die Zusammenarbeit mit dem DFB verbessert sich kontinuierlich, und Sie haben recht, hier gibt es zurzeit noch eine sogenannte Arbeitsteilung. Die NADA ist zuständig für alle Trainingskontrollen, und wir haben im letzten Jahr die Blutkontrollen im Fußball eingeführt, und dieses System läuft seit Mitte des Jahres gut und reibungslos. Wir haben die Proben genommen. In den Wettkampfkontrollen ist der DFB zuständig. Wir sind aber in einem kontinuierlichen Austausch, hier unsere Systeme anzupassen und zu verbessern. Selbstverständlich werden auch EPO-Tests durchgeführt. Die Bandbreite der Analytik hat sich ja enorm verbessert auch, und das alles wenden wir an. Und man muss auch so ein bisschen die Unterschiede der Sportarten sehen. Wenn wir jetzt den Radsport hören, den Fußball. Im Fußball haben wir eine enorme Wettkampfdichte. Mhm. Und im Radsport haben wir doch einzelne Höhepunkte über das Jahr verteilt, wo man halt eben sehen muss, dass man die langen Trainingsphasen mit Kontrollen füllt. Und hier im Fußball ein Spiel immer, wenn nicht sogar noch internationale Wettbewerbe, englische Wochen, wo auch die internationalen Verbände kontrollieren. Die UEFA, die FIFA sind vor Ort, die NADA ist mit den Trainingskontrollen und das Kontrollsystem des DFB, das ist schon sehr engmaschig, und wir arbeiten kontinuierlich zusammen an einer Weiterentwicklung.
Nun, Jonathan, wir können es ja vielleicht mal konkret durchspielen am Fall Trainingslager. Jetzt sind ja die Bundesliga-Vereine in den Trainingslagern überall verstreut. Logischerweise, oder man könnte sagen, da macht es eigentlich am meisten Sinn, die Grundlage zu legen, wenn man nachhelfen möchte. Wie oft wird denn da eine Mannschaft oder auch ein einzelner Spieler kontrolliert? Muss er sich da überhaupt fürchten, dass er kontrolliert wird? Wie hoch ist da die Kontrolldichte?
Frau Gotzmann wird sicherlich, sprechen Sie erstmal, ich ergänze dann.
Ja. Also wir haben natürlich eine Kontrollzahl, ein Budget, was wir mit dem DFB abgesprochen haben. Wir kontrollieren natürlich auch in diesen Trainingslagern, in dieser spielfreien Zeit, denn das ist ja sozusagen unsere Zeit, die Trainingskontrollen. Und wir sind uns dessen auch bewusst, dass es nicht immer nur direkt dieses höher, schneller, weiter, sondern insbesondere die Verletzungsphasen, die Regenerationsphasen, um intensive Trainingsreize in kurzen Abständen setzen zu können. Und das ist natürlich dann der Bereich der Trainingskontrollen, die zu diesem Zeitpunkt fassen. Und wir kontrollieren auch im Ausland. Also das ist nicht so, dass wir nur warten, dass die Spieler hier in Deutschland sind. Auch unsere Kontrolleure sind im Ausland unterwegs und gucken auch schon mal bei dem einen oder anderen Trainingslager vorbei.
Jonathan. Können Sie da konkrete Zahlen nennen? Wie oft haben Sie jetzt in der jetzigen Trainingslagerphase schon Vereine aus der ersten Bundesliga kontrolliert? Grobe Zahlen?
Das darf ich Ihnen leider nicht sagen, denn unser System lebt natürlich auch vom Überraschungseffekt, von der Abschreckung, aber das machen natürlich hier unsere Kontrollplaner, die ein sogenanntes Risk Assessment hier auch anstellen, die genau gucken, wo sind die Phasen, wo sind die Gefährdungspotenziale. Und da haben wir eigentlich schon ein ganz gutes System erarbeitet, aber das möchten wir natürlich nicht öffentlich machen.
Jonathan, man könnte den Eindruck erhalten, das klingt alles sehr, sehr flächendeckend. Ich habe das Gefühl, wenn man deine Berichte teilweise liest, du hast ein bisschen anderen Eindruck.
Ja, das habe ich auf jeden Fall. Also erstmal so, ich verstehe die NADA sehr gut, dass sie gewisse Ressourcen hat und mit denen versucht, möglichst optimal umzugehen. Das liegt einfach daran, dass der DFB darüber bestimmt, wie viel Geld er der NADA für Kontrollen zur Verfügung stellt.
Ganz kurz, das sind, glaube ich, 0,02% vom DFB-Budget, oder?
Ja, wenn man den Umsatz, der im deutschen Profifußball generiert wird, die Jahresbilanzen sich anschaut, dann kommt ungefähr sowas raus. Ich habe jetzt die Zahl selber nicht im Kopf, deswegen, aber es war so eine kleine Zahl, genau. Ja, aber die grundsätzlichen Schwierigkeiten, die ich daran sehe, ist einerseits, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass die neben den reinen Doping-Kontrollen, wie gesagt, jetzt noch zweigeteilt, liegt aber auch die Kontrollhoheit, also das Ergebnismanagement, was wir im aktuellen Fall jetzt auch sehen, beim Sportverband, was ich erstmal eine grundsätzlich schwierige Konstellation finde. Wenn der Sportverband darüber entscheiden kann, was konkret passiert, wenn es positive Dopingproben gibt. Ich weiß, dass das in mehreren Sportarten ein Problem ist, aber im Fußball ist es nun mal auch ein Problem und ich finde, das muss man auch deutlich sagen. Und dann finde ich die Anzahl der Proben, ich habe mich ja jetzt in den letzten Monaten so mit 20, ich würde so sagen, in den Top 20 Fußballnationen mal im Fußball beschäftigt und guckt, wie dort die Dopingkontrollen im Fußball funktionieren, konnte man viel vergleichen. Da gibt es auch, wer es noch nicht gesehen hat, auf Spiegel Online, so eine Karte, wo man sich mal durch Europa klicken kann, wie die Kontrollsysteme sind. Und wenn man sich da die einzelnen Parameter anschaut, finde ich, stimmt diese Argumentation nicht mehr, die der DFB immer sagt, dass wir sind auf Platz 2, unsere Anti-Doping-Arbeit ist auf Platz 2 im internationalen Vergleich. Das stimmt mit der Gesamtanzahl der Kontrollen, aber man muss schon die einzelnen Parameter anschauen. Da gibt's Probleme, aus meiner Sicht. Und ein letzter Punkt noch, weil wir darüber geredet haben, wie oft ein Spieler kontrolliert wird. Also allein wenn man jetzt das deutsche Kontrollsystem nimmt, das heißt die Kontrollen der NADA plus DFB, dann liegt der Durchschnitt bei Spielern aus der ersten und zweiten Bundesliga bei etwa einer Kontrolle im Jahr. Ich weiß, die Nationalspieler werden öfter kontrolliert und Leute, die international spielen auch, weil dann UEFA und so weiter kontrolliert werden kann. Aber die Zahl finde ich schon mal erschreckend wenig. Und da finde ich, reicht auch nicht die Argumentation, dass man sagt, Radsport ist eine risikogefährdete Gruppe. Da ist eine Kontrolle im Jahr, ist dann doch schon ein bisschen zu wenig.
Wir hatten es ja angesprochen, Jörg, auch mit dem Puerto-Skandal und Spuren, die da anscheinend irgendwo hinführen, aber dann komischerweise dann doch nicht weiter verfolgt werden und in irgendwelchen Vermittlungsakten verschwinden. Du hattest ja dich auch schon mehrfach dazu geäußert, wie du die Rolle von Fußballern in diesem Skandal siehst. Hattest allerdings dann gesagt, gut, Real Madrid, du glaubst nicht, dass sie dann letztlich darin verwickelt wurden, obwohl es viele Indizien gibt. Wie kommst du zu dem Schluss?
Ja, das hing aber einfach nur mit der Person Fuentes zusammen. Also ich glaube nicht, dass Real Madrid sich jemanden wie Fuentes nehmen würde, sondern die hätten sicherlich da auch mit ihrem Budget hätten sie einen eigenen, der für sie zuständig ist. Und Fuentes ist natürlich, was sich auch im Nachhinein herausgestellt hat, natürlich eine tickende Zeitbombe, weil er überall herum gemetzgert hat. Und insofern glaube ich nicht, dass diese Real Madrid Fuentes-Geschichte jetzt, dass da so viel dran ist. Aber es hat sich auch, es gibt Racing Santander, also ein anderer Club der ersten spanischen Liga. Und da ist es auch dokumentiert, dass bis in die letzten Jahre hinein Racing Santander für über 200.000 Euro im Jahr, glaube ich, bei Fuentes Medikamente gekauft hat. Ja, also das ist auch wurde dann dort bei einer Mitgliederversammlung öffentlich gemacht, als ein neuer Präsident gekommen ist. Also es gibt auf jeden Fall in Spanien zumindest gibt es Verbindungen zwischen Dopingärzten und dem Fußball. Und ich würde mal sagen, dass jetzt nicht sich alle bösen Leute in Spanien zusammentreffen, sondern es gibt natürlich auch in Deutschland, Italien, wie auch immer, gibt es Leute, die ihre, genauso wie im Radsport logischerweise, ihre Leistung mit Doping steigern wollen. Und ja, das ist eben so, muss man akzeptieren. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Anzahl, glaube ich, der Bluttests, die jetzt zum Beispiel auch im Fußball genommen werden, das sind, soweit ich weiß, sind es 75 pro Saison. Das ist natürlich eigentlich überhaupt gar nichts. Also 75, wenn ich mir mal so überlege, ich hatte als Radsportler im Durchschnitt, ich alleine von der UCI, 10 bis 12 Bluttests im Jahr. Also mit 75 Bluttests auf die ganze Fußball-Bundesliga oder auf den DFB gestreckt, da lässt sich eigentlich wahrscheinlich gar nichts draus lesen. Also da lässt sich auch kein biologischer Passport draus erstellen, soweit ich weiß. Also das wollte ich nur vorhin nochmal anmerken zum Thema Bluttest. Also da müsste schon ein bisschen mehr getan werden.
Ja, wir können ja die Frage quasi gleich weiterleiten, ob das genug ist, was da an finanziellen Mitteln vorhanden ist vom DFB, Frau Gotzmann. Wie viel weicht denn der Betrag, den der DFB bereitstellt, vielleicht von dem Betrag ab, den Sie gerne hätten oder haben müssten, um effektiver zu testen?
Wir haben einen ersten Schritt getan. Wir haben in den Mannschaftssportarten die Blutkontrollen eingeführt. Das ist das Erste, was hier als Message zählt für mich. Und dass man natürlich Systeme immer wieder verbessern kann, ist klar. Aber wir unterscheiden natürlich auch zwischen den Risikogruppen. Das sind einmal die Sportarten mit extremer Ausdauerkomponente, wo der Blutpass etabliert ist. Und da gibt auch so ein bisschen der internationale Verband die Pace vor. Und da ist von der FIFA bisher noch nichts etabliert worden. Wir arbeiten ja eng mit diesen internationalen Verbänden zusammen. Das ist natürlich auch eine Aufgabe im gesamten internationalen Kontext, solche Ansätze zu fahren. Und ich möchte noch mal gerne auf die Statistik auch zurückkommen. Wir halten uns da so ein bisschen mal an die WADA-Jahresstatistik 2012 und da werden dann auch eben von den WADA-akkreditierten Laboren die Kontrollen in den einzelnen Sportarten aufgelistet weltweit. Und da ist der DFB schon relativ an zweiter, ich meine sogar an dritter Stelle, was die Anzahl der Kontrollen angeht. Andere Nationen machen überhaupt keine Blutkontrollen. Es gibt sogar top-internationale Fußballnationen, die keine Trainingskontrollen durchführen. Also da müssen wir schon sagen, dass wir hier doch uns auf einem Niveau bewegen, was schon gut ist, aber was immer verbesserbar ist, auch das Ergebnismanagement. Das sind ja Regeln der WADA, die dort erfüllt werden müssen. Das ist transparent und die NADA als auch die WADA haben jederzeit die Möglichkeit, so ein Urteil, wenn es denn nicht konform ist, vor dem CAS neu zu verhandeln. Also das sind schon transparente Vorgänge. Es ist aber auch eine Forderung der NADA hier für alle Sportarten. Erstens die Wettkampfkontrollen. Wir haben viele deutsche Verbände, die ihre Wettkampfkontrollen auch selbst durchführen und auch das Ergebnismanagement. Das alles gehört in eine neutrale Institution, in ein Kompetenzzentrum, das die NADA ist seit über 11 Jahren. Und das sind eigentlich Forderungen, die wir an den gesamten deutschen Sport auch stellen müssen. Und mit dem DFB sind wir eigentlich dort in guten Gesprächen und im regelmäßigen Austausch, um weiter nach vorne zu kommen.
Jonathan, darf ich eine Frage stellen?
Bitte, immer zu.
Ja, also einmal die einzige Nation, glaube ich, die keine Trainingskontrollen im Fußball durchführt, ist Österreich aus meiner Sicht, oder? Korrigieren Sie mich, Frau Gotzmann?
Der hat eine andere Nation im Kopf? Hat leichte Schwächeanfälle derweil, ja.
Ich würde jetzt mal Brasilien nennen.
Ach so, okay. Nee, ich war jetzt nur bei Europa. Brasilien, okay.
Gut. Überprüfen. Also ja. Da herrscht also international wenig Harmonisierung, aber das werden wir auch mit dem neuen WADA-Code 2015 anders hinbekommen. Und dort wird es dann auch technische Dokumente und Vorschriften geben, welche Untersuchungen, also auch Zusatzuntersuchungen zum normalen Standardverfahren in Wettkampf und auch in Trainingskontrollen durchzuführen, sind eben vom Risiko der Sportart her. Wir machen in Deutschland, ich spreche jetzt mal von allen Sportarten, inklusive dem Fußball, sehr viele Blutkontrollen prozentual auf unsere Anzahl an. Andere Nationen machen überhaupt keine. Und da sehe ich eigentlich den Ansatz zur Harmonisierung, hier wirklich auch Qualitätsstandards zu schaffen, die es auch unseren Athleten ermöglicht, international unter gleichen Voraussetzungen zu starten.
Jetzt hatte ich noch eine konkrete Nachfrage zu dem aktuellen Fall, wenn ich hier noch kurz stellen darf. Nur um das mal durchzuspielen, das, was wir jetzt gerade gesprochen haben. Also so wie ich das jetzt gelesen habe, ist der Fall Marquet ja beim Spiel Ende November, 30. November aufgetreten. Und erst jetzt wird darüber berichtet und auch jetzt erst am Montag ist die Anhörung. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich habe ja im Dezember auch mal eine Dopingkontrolle im Fußball begleitet, viel mit Herrn Dr. Koch gesprochen, der dafür zuständig ist und so weiter. Und mir wurde da gesagt, dass es wir haben eigentlich maximal 2 Wochen dauert, bis die immer die Ergebnisse der Kontrollen vor sich liegen haben. Also das wundert mich, dass wir jetzt im Januar erst darüber sprechen und jetzt erst die Anhörung stattfindet. Und die zweite Frage, die ich habe, wann wurden Sie denn in diesem Fall darüber informiert, dass es 2 positive A- und B-Proben gibt? Wie ist da der genaue Ablauf?
Sie sprechen jetzt schon an, A- und B-Probe. Es ist einfach so, wenn wir im November, ich glaube, der Kontrolltermin war im November, dann haben wir die A-Analyse, dass wir etwa ein Zeitfenster von 2 Wochen haben. Dann muss ja entsprechend der Spieler angehört werden und er hat das Recht, die B-Probe zu beantragen. Die Öffnung der B-Probe, die das A-Probenergebnis bestätigen muss. Wir haben jetzt dann noch Weihnachten dazwischen gehabt. Das Labor steht auch nicht immer direkt am nächsten Tag zur Verfügung. für diese Analyse und von daher gibt es da schon gewisse Zeitverzögerungen, die man natürlich so kurz wie möglich halten möchte. Und ich nehme an, dass es dadurch etwas hier diesen zeitlichen Versatz gegeben hat. Aber das A- und B-Probenergebnis liegt jetzt vor. Das gehört jetzt in das Ergebnismanagementverfahren, die Anhörung beim DFB. Und da muss man einklagen, zu den anderen Schiedsgerichten ist das also schon ein sehr, sehr schnelles Vorgehen. Und wir werden wahrscheinlich dann auch in Kürze die Entscheidung haben zu diesem Fall.
Wann wurden Sie vom DFB informiert über die positiven Proben?
Die NADA wird eigentlich immer parallel hierzu informiert. Wenn
vom Labor?
Das sind verschiedene Wege. Das Labor ist verpflichtet, diese Ergebnisse sowohl an die Welt-Anti-Doping-Agentur anonym über die Codenummer als auch an die NADA zu berichten. Mhm. Wir sind in engem Austausch mit dem DFB. Also das sind also überall Stellen, wo das bekannt ist und da wird also auch nichts unter den Teppich gekehrt.
Doping im Fußball, eine Baustelle, auf der es noch einiges zu tun gibt. So mein abschließender Eindruck. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Wir werden das Thema weiterverfolgen, gerne mit Ihnen und euch zusammen. Wollen Sie und euch aber erst entlassen, das ist schöne Tradition hier auf Sportradio 360 in der Big Show, bevor Sie und ihr uns eure Highlights, eure Höhepunkte für das kommende Wochenende offenbart habt, kann was mit Doping im Fußball zu tun haben oder auch ohne, auch von nix von beiden. Mit Jonathan fangen wir vielleicht an.
Ich bereite mich jedes Mal nicht auf diese Frage vor, aber diesmal habe ich was. Und zwar werde ich mir, also es sei denn, ich höre mich jetzt gerade im Terminkalender, aber ich glaube, American Football wird auch dieses Wochenende laufen. Und das ist für mich ja immer die Sportart, wo ich einfach komplett Doping ausblende und mir vollkommen bewusst ist, dass da viele volle Typen rumlaufen. Und das ist so ein Sportart, wo ich mich entschieden habe, da werde ich nie drüber berichten. Und einfach mal nur konsumieren, mir ist egal, was die Leute in sich reinpumpen. Kann man jetzt kritisch bewerten, aber irgendwie muss ich auch mal einen Filter setzen, um wieder normal Sport mehr angucken zu können. Ist
genau der richtige Sport dafür. Ja. Hat ja jeder einen helligen Meinung. Frau Gotzmann.
Ja, also ich bin eigentlich immer ganz froh am Wochenende, wenn ich selbst ein bisschen Sport machen kann, abschalten kann und dafür ist der Sport für mich ein Ventil. Ich bin lange dabei gewesen. Basketball ist jetzt nicht mehr direkt Sportart Nummer eins, aber ich versuche mich fit zu halten und ich bin eigentlich mit den Athleten, die den sauberen Sport betreiben, auf einer Seite. Die möchte ich unterstützen. Ich möchte sie vor unberechtigten Dopingvorwürfen schützen. Und ich weiß, dass viele ganz klar Nein zu Doping sagen. Und mit denen solidarisiere ich mich.
Jörg, dein abschließendes Highlight.
Ja, ganz profan. Uni-Prüfungen stehen an. Ich muss lernen. Also keinerlei sportliche, weder aktiv noch passive Tätigkeit.
Ja. Klausurthema?
Finanzmanagement, trocken und sehr viele Zahlen, ja. Aber naja.
Viel Erfolg dabei. Wir werden vielen Dank nochmal für die Diskussion. Wir schalten jetzt dorthin, wo Jonathan Sachse auch aufmerksam zuhören wird, nämlich zum American Football bei Nicolas Martin, melden uns dann wieder nach einer kurzen Pause auf Sportradio 360.